Daniel Schreiber wird über Esther Scaffolding Extension für Ruby on Rails erzählen. Das erste Mal, als ich das gelesen habe, habe ich mich an meine frühe Jugend erinnert, nämlich wegen des Begriffs Esther. Ich musste dort mal, während meiner Abiturzeit, musste ich dort mal Praktikum machen bei der Firma dort. Und deswegen habe ich mich gleich mal an Esther erinnert. Und jetzt komme ich da drauf und sehe, dass die jetzt ganz moderne Technologien verwenden. Daniel Schreiber arbeitet in der Zwischenzeit bei uns wieder an der TU.
Genau, also der Vortrag geht über das Projekt, was ich bei der Esther Feinstromfabrik entwickelt habe. Und zwar ist das eine Scaffolding-Erweiterung für Ruby on Rails. Und um zu zeigen und einen Eindruck zu zeigen, was wir dort gemacht haben, habe ich mal eine kleine Demo-Anwendung gemacht. Man hat also hier, Rails-Anwendungen sind prinzipiell in der Regel datenbankgetriebene Anwendungen. Und man kann halt hier so übliche Sachen machen, dass man suchen kann, dass man sich Datensätze bearbeiten kann, dass man neue Datensätze anlegen kann und so weiter und so fort. Also darum geht es in dem Vortrag. Und was ich es wird eher ein Hands-on-Vortrag werden, sodass wir dann am Ende mal die kleine Demo-Anwendung, die ich da vorbereitet habe, mal interaktiv wirklich entwickeln. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass wir bei Esther irgendwann eine neue Warenwirtschaft entwickeln mussten, weil es einfach, Esther ist eine Textilfirma und an spezieller Textilsoftware gibt es nicht so viel auf dem Markt, weil es einfach keine Textilindustrie mehr gibt. Zumindest gab es keine, die unseren Anforderungen irgendwie gerecht geworden ist. Und damit wir das Projekt überhaupt stemmen konnten, haben wir uns erstmal eine Infrastruktur geschaffen. Und das ist diese Scaffolding Extension. Das Ziel war, dass wir mit der wenigen Manpower, die wir hatten, wir waren 3 Mann, es schaffen, eine relativ komplexe Warenwirtschaft bauen zu können. Und wer schon mal eine Warenwirtschaft gesehen hat, der weiß, dass so eine Warenwirtschaft in der Regel sehr viele Stammdatentabellen hat, wo diverse Sachen eingestellt werden konnten. Und wir hatten natürlich keine Lust, da jetzt sinnlos Millionen Zeilen Boilerplate-Code zu schreiben. Nur als kleine Hausnummer, wir hatten ungefähr 300 Tabellen in der Datenbank, wenn ich mich richtig daran erinnere, und insgesamt waren das Projekt am Ende so unter 50.000 Zeilen Code. Das ist also relativ wenig. Die Anwendung, die wir abgelöst hatten vorher, die hatten wir mit Source Code gekauft zur Orientierung. Die konnte deutlich weniger als das, was unsere konnte, und hatte eine 500.000 Zeilen Code. Was auch nötig ist, 5.000 was? 50.000 Zeilen Code ungefähr. Eine der Anforderungen, die wir hatten, war, dass es auch performant für große Datenmengen sein muss, weil das Textilgeschäft inzwischen auch bei großen Kunden ziemlich kleinteilig ist. Das heißt, wir hatten durchaus Tabellen, wo mal 10 Millionen Datensätze drin waren, und damit musste es auch funktionieren. Es musste also interaktiv sein, also sagen wir mal Responsezeit von, 200 Millisekunden waren okay, 100 Millisekunden waren so normal. Das Ganze ist irgendwann von uns mal als Open-Source-Projekt released worden, also zumindest diese Scaffolding-Extension, die Warenwirtschaft leider noch nicht, und ist unter der GPL Version 3 verfügbar. Der aktuelle Stand ist der, dass, wenn ich richtig informiert bin, dass bei Esther das immer noch mit einem Rails 3.2 läuft. Und ich habe mich in der Zwischenzeit mal hingesetzt und habe zumindest die Extension auf Rails 4.1 portiert. Es funktioniert auch noch mit dem Rails 3.2, es sind jetzt keine großen Änderungen, die ich seitdem gemacht habe, es sind halt nur Kompatibilitätsanpassungen, dass es eben mit dem relativ aktuellen Rails funktioniert. Inzwischen gibt es ein Rails 4.2, da bin ich noch nicht dazu gekommen, das entsprechend zu machen. Okay, wer kennt Ruby on Rails? Wer hat es schon mal gesehen? Alle? Auch? Nee. Na gut, dann ich fasse es mal ganz kurz zusammen, was Rails ist. Rails ist ein Framework für Webanwendungen, was in Ruby programmiert ist. Und das besteht aus 4 Hauptkomponenten. Das eine ist so ein OR-Mapper, der also Datenbankinhalte auf Klassenmap dabei ist das so, dass eine Tabelle in der Datenbank in der Regel einer Klasse entspricht und ein Rekord in der Datenbank entspricht einer Instanz dieser Klasse. Dann gibt es Controller, die die ganze Logik beinhalten, also solche Sachen wie: Lad mir einen Datensatz aus der Datenbank, formatiere den irgendwie und lässt das Template rendern. Das Rendering macht dann macht die View-Komponente an der Stelle. Ich weiß nicht, kennt jemand Django oder irgendein anderes Web-Framework? Ja, also wie gesagt, in Rails sind halt Controller, sind das, was in Django Views sind. Und Views in Rails sind das, was in Django Templates sind. Manchmal führt das ein bisschen zu Verwirrung. Und dann gibt es noch die Routing-Komponente und die mappt quasi die URIs, die vom Browser irgendwie angefragt werden, auf entsprechende Controller-Methoden. Rails ist eigentlich eins der ersten Web-Frameworks gewesen, die sich gesagt haben, als Designprinzip, wir wollen Convention over Configuration haben. Das heißt, wenn ich als Entwickler mich an die Konventionen halte, die die Rails-Leute für gut befinden, dann habe ich wenig Arbeit. Ich muss mich nicht dran halten, aber dann habe ich eben ein bisschen mehr Arbeit. Ein zweites Prinzip ist, don't repeat yourself. Das heißt, man will nach Möglichkeit vermeiden, Code doppelt zu schreiben für ähnliche Funktionalität. Und das umstrittenste Designprinzip ist, dass es halt opinionated Software ist. Das heißt, das, was die Rails-Entwickler für gut befinden, das ist der Stein der Weisheit. Da kann man geteilter Meinung dazu sein. Rails bietet ausgefeilte Introspection-Möglichkeiten. Das heißt, ich kann zur Laufzeit von meinem Programm eine Klasse abfragen in der Datenbank, welche Felder hast du, wie hast du irgendwelche Fremdschlüsselbeziehungen zu anderen Tabellen bzw. Modellen und so weiter und so fort. Diese Möglichkeiten habe ich auch in dieser Scaffolding-Extension exzessiv benutzt. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass Rails halt Voreinstellungen für ein Dateisystem-Layout hat. Das heißt, ich kann mir im Prinzip eine x-beliebige Rails-Anwendung nehmen, bei GitHub klonen und finde mich relativ schnell zurecht, weil eben die Konvention so ist, dass bestimmte Sachen an bestimmten Stellen zu liegen haben. So, der OR-Mapper Active Record hat die Philosophie, dass die Datenbank dumm ist. Das heißt, die Datenbank ist nur dafür zuständig, die Daten, die ich ihr gegeben habe, wirklich zu speichern. Das ist die Philosophie von den Rails-Entwicklern. Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung, insbesondere weil bestimmte komplexere Sachen sich in Rails selber schwieriger lösen lassen als in der Datenbank. Also zum Beispiel ein echter Unique-Constraint in purem Rails, ohne dass die Datenbank was davon weiß, ist ausgesprochen schwierig sicherzustellen. Deswegen haben wir das so gemacht, dass wir dann bestimmte Sachen einfach doch in die Datenbank gemacht haben. Eben zum Beispiel Unique-Constraints. Wir haben auch Datenbank-Trigger benutzt aus Performance-Gründen, weil wenn ich 10 Millionen Datensätze in den OR-Mapper laden muss, um da irgendwelche Sachen zu machen, das geht nicht, Punkt. Also wir hatten mal den Fall, dass uns mal ein Rails-Prozess geplatzt ist, weil er halt sämtlichen verfügbaren RAM ausgelesen hat, weil er auf die dumme Idee gekommen ist, die Lieferscheine alle in den Speicher zu laden. Das war einfach viel zu viel, das geht nicht. Ja, Frage wegen Mikro. Ja, oder ich wiederhole sie. Ja. Diese Trigger sind direkt in Active Record drin. Das heißt, ich kann einfach in meinem Datenmodell, was ich dort habe, eine Methode implementieren, die heißt irgendwie, und dann sage ich before save, Methodenname, und dann wird diese Methode aufgerufen vor dem Speichern. Die Frage ist jetzt diffizil. Also Rails macht es prinzipiell so, dass die Sachen alle mit Transaktionen gesichert sind. Das heißt, wenn da irgendwelche Abhängigkeiten auf andere Tabellen sind, dann ein Save startet im Prinzip eine Transaktion, aber Transaktionen können verschachtelt sein, ne? Sodass da eigentlich wenig Gefahr droht. Ja, man kann auch selber Transaktionen benutzen, wir haben das natürlich auch selbstverständlich exzessiv gemacht. Funktioniert auch sehr gut, wenn man keine verbuggte Rails-Version hat. Da gab es mal früher eine Version, da hat es nicht so richtig funktioniert, zumindest mit den verschachtelten Transaktionen, aber das ist eigentlich kein Problem mehr. Ja.
Ja, hier stand was von Introspection-Möglichkeiten. Was hier gemeint ist, die Rails-Konsole oder den Debugger oder was ist hier gemeint?
Nein, ich kann zur Laufzeit richtig Model-Methoden aufrufen von der Klasse und kann fragen, welche Relationen kennst du? Und ich kann fragen, welche Felder hast du? Ich muss also nicht explizit immer, wenn ich ein Formular mache, sagen, okay, Feld A, Feld B, Feld C, gib mir das entsprechend aus, sondern ich kann sagen, gib mir die Liste aller Felder, wie heißen die? Dann mache ich irgendeine Geschichte mit dem Namen, dass ich irgendwie eine vernünftige, humanoide Darstellung habe, wo ich dann eben zum Beispiel, wenn Unterstriche in den Namen sind, dann wird es durch Leerzeichen ersetzt bei der humanoiden Darstellung und durch Großbuchstaben am Anfang des Wortes und so weiter und so fort. Also solche Sachen kann man da machen, ist alles mit eingebaut. Okay, gut. Die zweite Komponente des Action Pack ist halt der Controller. In den Controllern findet halt sowas statt, wie dass die Parameter, die vom Browser irgendwie gesendet werden, verarbeitet werden, dass die Daten aus der Datenbank gelesen werden. Also sprich, ich instanziere mir irgendwo ein Objekt, was einem Datenbanksatz entspricht, oder ich schreibe irgendwas oder ich ändere irgendwas. Solche Sachen passieren in einem Controller. Und dann muss ich die Daten irgendwie aufbereiten, sodass ich die an mein Template übergeben kann, was dann gerendert wird und an den Browser ausgegeben wird. Es gibt noch verschiedene andere Sachen dabei, dass eben Unterstützung für Übersetzung da ist. Es gibt Unterstützung für Content Negotiation. Das heißt, ich kann, der kann entscheiden, wenn der Browser sagt, ich präferiere HTML, dann kriegt er halt ein HTML. Oder wenn der Browser sagt, ich kann aber nur JSON, dann gibt es eben ein JSON. Solche Sachen sind da alles eingebaut. Und security-mäßig ist halt Cross-Site Request Forgery Protection automatisch mit an, seit RES 3. Sodass da auf der Sicherheitsseite auch relativ wenig Gefahr droht, wenn man nicht ganz schlimme Fehler macht. Die muss man dann aber explizit machen. Die anderen Sachen, Active View, Templates, es gibt halt verschiedene Template-Engines, die man benutzen kann, die bei Rails dabei sind, sind ERP und Builder. Und da gibt es aber noch zig andere, die man sich extra als RubyGems installieren kann. Man kann Partials rendern, das heißt bestimmte Fragmente aus der Seite, die immer wiederkehrend sind, entsprechend dort einbetten. Und auch dort wieder ein Security-Feature seit REST 3 ist Cross-Site-Scripting-Schutz, das heißt, dass alle Eingaben, die irgendwie aus der Datenbank kommen oder die vom Nutzer kommen, die werden halt automatisch sanitized, sodass da halt kein Alert oder sowas dann plötzlich mal aufkommen kann. Okay, wenn man jetzt so eine RES-Anwendung hat, dann kann man, findet man die meistens irgendwo bei so einem öffentlichen Repository, Gitorius, GitHub oder irgendwie sowas. Dann klont man sich die üblicherweise, dann wechselt man in das Verzeichnis, wo man es geklont hat, macht ein Bundle-Install. Das ist so eine Art Paketmanager für Ruby-Pakete. Der installiert dann einfach alle Abhängigkeiten, die man braucht und die man noch nicht hat. Dann macht man regdbmigrate, damit wird die Datenbankstruktur in der Datenbank erzeugt, die man konfiguriert hat, oder wenn man SQLite hat, dann muss man ja nichts konfigurieren. Und dann startet man den RES-Server. Der RES-Server ist halt nur so ein für Demo-Zwecke geeignet, also so richtig geht der nicht für richtig produktive Anwendungen. Da gibt es ein Apache-Modul, was man da benutzen kann, oder man betreibt das hinter einem Nginx oder sowas. Ja.
Das Bundle Install, das mache ich zwar selbst, habe ich noch nie verstanden, was das macht. Tut das was im System installieren, also die User Local, das geht ja gar nicht, ich bin ja kein Root-Nutzer, oder kopiert das was aus diesem User Local ins lokale Verzeichnis?
Das funktioniert so, dass der dort den Ruby-Pfad quasi umbiegt und dann normalerweise in das Anwendungsverzeichnis dort was rein installiert oder in einen anderen Pfad, den man angegeben hat. So. Okay. Also der Sinn und Zweck von dem Bundle Install ist der, dass man als Benutzer der Anwendung genau exakt dieselbe Version der Software kriegt und der Abhängigkeiten der einzelnen Ruby-Pakete, wie der Entwickler festgelegt hat. Ja, also man kann dort auch bis auf den exakten Git-Commit angeben, sagen, genau diese Version möchte ich jetzt haben, und dann holt er sich das eben von irgendeiner Git-Quelle, checkt das dort aus und dann kann man es benutzen. Blöd
nachgefragt. Wenn ich ein Gem-File habe, wo ich keinerlei Versionen reingeschrieben habe, aber es funktioniert,
ja,
kann ich dann irgendwie mal schnell feststellen, was da alles für Abhängigkeiten drin sind und von welcher Version die genau sind, damit ich das Gem-File entsprechend ergänzen kann für den nächsten.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich glaube, das machen wir danach. Okay, ich habe hier so eine Beispielanwendung geschrieben, die liegt noch bei Gitorius. Das ganze Projekt liegt im Moment noch bei Gitorius. Vor wenigen Tagen hat GitHorus angekündigt, dass sie von GitLab gekauft worden sind und dass sie die Plattform zumachen. Ich habe jetzt angefangen, das zu GitHub rüberzuschieben, ist aber noch nicht alles drüben, muss ich noch fertig machen und die URIs sind noch nicht angepasst in den Folien. Okay, wenn ich jetzt eine neue Anwendung aus dem Bauch raus installieren möchte, wo ich sage, ich möchte dieses Esther-Scaffolding benutzen, dann kann ich da diverse Sachen machen, kann also einfach sagen, okay, ich erzeuge mir ein neues REST-Projekt. Problem an der Stelle ist, diese Scaffolding-Extension hat relativ ausgefuchste Abhängigkeiten und manche Sachen kann man in dem GEM-File nicht angeben, dass der das automatisch nachzieht. Deswegen habe und verschiedene andere Sachen müssen da noch quasi vorkonfiguriert werden. Aber seit RES 4, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, dort quasi wie eine Art Application-Template anzugeben. Und das habe ich gemacht. Ich habe jetzt also hier so ein Application-Template angelegt, sodass man quasi dort an der Stelle nur noch diesen Befehl entsprechend aufrufen muss, in das Verzeichnis gehen und da hat man erstmal eine fertig konfigurierte Anwendung ohne ein Datenmodell dazu. Das können wir jetzt mal machen. Ich habe das mal in... Nee, Quatsch. Man sieht also, der macht hier alle möglichen Sachen. Der guckt, also holt sich jetzt von GitHorus eben die Scaffolding-Extension und konfiguriert hier die ganzen Abhängigkeiten und hat eigentlich auch sogar schon ein Bundle-Install gemacht und ist in dieses Verzeichnis gewechselt. Okay. Der nächste Schritt ist, den wir machen müssen, wir müssen uns irgendwie Gedanken drüber machen, über das Datenmodell, was wir machen wollen. Ich habe jetzt einen ganz primitiven so Pseudo-Webshop gemacht, wo es halt irgendwo Bestellungen gibt. Die Bestellungen haben mehrere Positionen. In so einer Position ist irgendein Produkt referenziert und die Produkte wiederum kann ich zu Produktgruppen zusammenfassen. Und dann zu der Bestellung ist irgendwie noch gespeichert, dass die Bestellung irgendeinen Kunden hat. Der Kunde kann natürlich mehrere Bestellungen haben, wir wollen ja, dass er wiederkommt. Und zu dem Kunden gehört irgendwie noch eine Adresse und in der Adresse ist ein Land referenziert. Okay, wenn man das jetzt in RES macht, kann man das alles von Hand hinschreiben oder man benutzt solche RES-Generatoren, die einem quasi schon verschiedene Sachen, die man da braucht, fertig hingenerieren. Das heißt, an der Stelle hier habe ich das RES-Kommando mit G wie generate, ich hätte es jetzt auch ausschreiben können, aber dann wären die Folien noch, der Platz noch knapper geworden auf den Folien. Dann sagt man, man möchte ein Model generieren an der Stelle und das Model soll Country heißen. Und es hat zwei Spalten, die eine Spalte heißt Name, ist vom Typ String und dann gibt es eben noch einen Fleck, ob das ein EU-Land ist oder nicht und das ist ein Boolean-Fleck. Und so weiter und so fort. Hier geht es dann weiter mit entsprechendem Modell auf die Adresse. Und dann kann ich sagen, okay, die Postleitzahl, das soll eben nur ein 10-stelliger String werden. Dann kann ich das also auch noch einschränken. Und hier, dieses Country ist ein References. Das heißt, an der Stelle weiß der automatisch, aha, ich will was von dieser Tabelle hier. Und der generiert dann auch entsprechend schon in dem Model so eine Belongs-to-Beziehung, woraus das RES dann weiß, aha, wenn ich dort irgendwo ein Land drin referenziert habe, dann muss ich diese Tabelle dort nehmen. Und dann kann man hinten noch sagen, okay, man möchte das Ganze indiziert haben. Jetzt können wir das mal machen. Achso. Also es ist wirklich, das sieht nicht gut aus. Was ist jetzt hier? Ach, hier fehlt ja was dran. Das ist schlecht. Vorführeffekt. Wie brauche ich denn da? Ja, man sieht, ich muss da das Template nochmal anpassen, da war ein Fehler drin. Es gibt also diese GEM-Files, wo dann drin steht, welche Abhängigkeiten dort da sind. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das hatte. Da, das hier. Brauchen wir noch. Wenn ich sowas geändert habe, dann muss ich noch einen Bundle Install ausführen, damit er weiß, dass er auch wirklich da ist. Und jetzt geht es hoffentlich. Ja. Okay, was der jetzt hier macht an der Stelle ist, der generiert verschiedene Sachen. Der generiert also hier so eine Migration-Datei. Diese Migration-Dateien, in denen steht im Prinzip drin, wie die Datenbank aussehen soll. Können wir eine angucken. Da steht also hier drin, er soll eine Tabelle Countries erzeugen und die soll ein Feld Name und ein Feld EU haben. Und dann sollen noch solche Timestamp-Felder drin sein, wo dann so drin steht, wann ist es zuletzt geändert worden, wann ist es angelegt worden. Und jetzt kann ich hier noch dazu sagen, okay, ich möchte, dass das Feld immer gefüllt ist. An der Stelle. Das macht Rails nämlich mit dem Generator automatisch nicht. Wie gesagt, da kommt die Policy von den Rails-Leuten, die schlägt dazu, die besagt, die Sachen gehören nicht in die Datenbank. Also auch solche primitiven Sachen sind die der Meinung, das gehört nicht in die Datenbank. Der Meinung bin ich explizit nicht. Ich halte es für eine sehr dumme Idee. Wozu gibt es relationale Datenbanken? Die haben ihre Existenzberechtigung. Okay, jetzt generieren wir mal noch die anderen Models, die dann auf der anderen Folie da entsprechend da sind. Ja, dann müssen die Migrationen eben entsprechend angepasst werden. Ich mache das jetzt, habe das jetzt an dem einen Beispiel mal neu exemplarisch gemacht. Okay, das nächste, was wir brauchen noch ein paar Controller. Die kann ich mir auch wieder mit so einem Generator generieren lassen. An der Stelle muss ich diesen, es gibt von Rails selber einen Scaffold-Controller, der macht Folgendes, der generiert wirklich Boilerplate-Code, der formuliert quasi die Controller aus und sagt, lad mir das aus der Tabelle mit genau dem Namen und so weiter und so fort. Und dann kann ich das entsprechend anpassen, wie ich das brauche. Für den Anwendungsfall, den wir hatten, der nämlich hieß, wir haben ungefähr 300 Tabellen, davon sind 280 Tabellen mit einer Standard-GUI zu versehen, war das Unsinn, weil in dem Moment, wenn wir gesagt hätten, wir wollen mal irgendwo was ändern, vom Layout, vom Verhalten und so weiter, hätten wir ja ein Refactoring von 280 Controllern machen müssen und den entsprechenden Views. Deswegen habe ich hier einen anderen Generator geschrieben, der im Prinzip nur eine Zeile in den Controller reinschreibt. Der sagt nämlich, mach genau Scaffolding für dieses Modell. So. Schon gucken. Zeige dann, ja. So, also der generiert. Ach, perfekt. Ich habe es noch getestet. Dann muss ich jetzt das in einem anderen Code zeigen. Also, was der gemacht hat, ist, einen Controller zu generieren, zum Beispiel einen Product-Controller. Und da steht dann im Endeffekt nur noch das drin. Und das ist für den Fall in der Warenwirtschaft, wie die verwendet worden ist, auch der Standardfall gewesen. Das heißt, ganz viele Controller sahen im Prinzip genau so aus. Und manchmal muss man ja ein bisschen Logik hinten dranhängen und viele Sachen von den Sachen sind eben im Model passiert. An der Stelle. Das zweite, was man noch machen muss, ist eine Route konfigurieren. Auch das geht und das macht der Generator hier auch. Der normalerweise steht bei einem Rails dann hier da Resource und dann zum Beispiel Product und dann generiert er entsprechende Routen, wo dann da steht auf dem Get. Auf dieser URI, das soll in einem Show enden oder wenn ich da noch ein /edit hinten dran hänge, dann soll es zum Bearbeiten-Formular gehen und so weiter und so fort. Warum ich das hier gemacht habe, ist, das Scaffolding braucht noch ein paar mehr extra URIs. Und um das komfortabel und kompakt zu haben, gibt es halt diese Hilfsmethode dort an der Stelle. Man kann sich das auch mal angucken, was der für Routen generiert hat. Wenn wir das jetzt mal für, wo hatten wir das Produkt, hatten wir gesagt, dann ist das im Prinzip dieser Abschnitt hier. Das heißt, ich habe einfach, wenn ich die route so mit einem GET aufrufe, hier an der Stelle, dann lande ich auf dem Index. Wenn ich einen POST drauf mache, dann wird eine neue erstellt entsprechend. Wenn ich einen GET auf die URI mit NEW hinten dran mache, dann wird das Formular angezeigt, mit dem ich einen neuen Datensatz anlegen kann. Beim Edit ist es entsprechend, da steht halt hier die ID von dem Datensatz, den ich bearbeiten möchte und hinten dran Edit. Dieses hier Punkt, Doppelpunkt, Format ist so eine Geschichte dass, vom Rails, dass man da eben sagen kann, okay, ich hätte die Daten gerne lieber als JSON oder als XML oder sowas ausgegeben. Okay. Ja, okay. Jetzt ist es so, dass die Felder, die wir dort in den Formularen anzeigen, die werden, wie gesagt, alle aus der Datenbank ausgelesen, aus dem Schema. Da steht also nirgendwo was drin, weder im Model noch in einem Controller. Und die werden einfach standardmäßig alphabetisch sortiert. Für den Fall, den wir dort hatten, war das eigentlich ganz okay, weil die Leute dann, also die Benutzer, die wussten ungefähr, wie das Feld heißt. Und wir haben denen auch gesagt, die sind standardmäßig alphabetisch sortiert. Und für sagen wir, 95% der Fälle war das genau der richtige Ansatz an der Stelle. Wir haben dort also nichts weiter irgendwie customized. Es geht aber zu customizen und da geht es dann eben so, dass ich bei einer Adresse sage, okay, ich möchte zuerst den Namen haben, dann die Straße, dann die Stadt, Postleitzahl und Land. Und dann muss ich hier an der Stelle diese Scaffold-Fields-Variable einfach setzen. Wer jetzt kein Ruby kennt, dieses %W ist im Prinzip ein Shortcut dafür, um einen String zu nehmen, den an Leerzeichen aufzuteilen und das als Array, jeweils die Wörter in ein Array zu packen. Wenn ich das Ganze dynamisch machen muss aus irgendeinem Grund, dann kann ich auch die Scaffold-Fields-Klassenmethode überladen, die eben per Default aus dieser Variable das liest. Warum das so ist, ist eigentlich, sagen wir mal, konzeptionell ist es, entspricht es nicht ganz der reinen Lehre, hat historische Gründe. Wir hatten halt mit der Anwendung angefangen, als wir noch nicht die eigene Scaffolding-Extension hatten, sondern da eine von Dritten genommen hatten, die dann irgendwann nicht mehr weitergepflegt worden ist. Und die hatte ich dann geforkt beziehungsweise und dann irgendwann mal komplett weggeworfen und neu geprogrammiert. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Aber wir hatten eben schon viel Code und hatten auch Zeitdruck und konnten das nicht wegschmeißen. Also musste ich irgendwie kompatibel bleiben. Nee, das war die ursprüngliche Scaffolding-Extension. Also wir haben angefangen mit dem Projekt, da war Rails 0.10, glaube ich, noch aktiv. Also es ist auch viel alter Mist. Und viele Sachen, die wir jetzt einfach gelernt haben, wo ich sage, heute würde ich das anders machen, aber es ist einfach da. Okay. Man kann genauso, wie man die Felder für die Formulare ändern kann, kann man auch die für das Listing nochmal anpassen, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt unter Umständen eben nicht alle Felder anzeigen im Listing, weil mir sonst die Spalten zu breit werden, weil das Browserfenster üblicherweise nicht mehr so breit ist. Oder ich kann eben zum Beispiel auch sagen, ich möchte beim Land den Namen des Landes anzeigen lassen. Beim Land ist es jetzt ganz einfach. Jetzt ist hier das Browserfenster zu klein. Habe ich hier, am Ende kriege ich hier ein Eingabefeld für das Land. Wenn ich das jetzt rausnehme, das kann ich ja mal machen. Wenn ich jetzt diese Zeile hier mal auskommentiere und das neu lade, dann kriege ich eben sowas, dass hier erstens die Reihenfolge anders ist und das Land nicht durchsuchbar ist, weil Rails natürlich nicht oder die Scaffolding Extension an der Stelle nicht weiß, welches Feld soll ich denn durchsuchen. Und da kann ich aber einfach sagen, dass ich okay, von der Adresse möchte ich eben das Land nehmen und davon den Namen als Feld, als Spalte darstellen. Ich kann auch mehrere nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei der bei dem Beispiel, nee, den Kunden hatte ich nicht angepasst. Ich könnte jetzt sagen, ich könnte mir eine Kundendarstellung machen und könnte sagen, ich möchte von dem Kunden den Namen aus der Adresse, die Stadt aus der Adresse, die Postleitzahl und das Land von der Adresse mir anzeigen lassen. Das geht also auch entsprechend verschachtelt, dass man das durchsuchen kann. Okay. Die Darstellung von Fremdschlüssel werden an der Stelle, in dem Fall das Land, bei einer Adresse, muss ich ja irgendwie überlegen, wie stelle ich das dar. Ne? Ich habe jetzt irgendwo einen Tabellenrekord und muss mir irgendeine Konvention überlegen, wie ich das dann sinnvoll darstelle. Und die Konvention, die ich einfach gesetzt habe, ist, dass wenn es eine Spalte gibt, die Name heißt, dann wird die entsprechend dargestellt. Ansonsten wird die ToString-Methode aufgerufen von der Model-Instanz, die standardmäßig in Rails nichts besonders Sinnvolles darstellt, nämlich den Klassennamen und dann die Speicheradresse, an der das Objekt liegt. Ja, was Besseres ist halt an der Stelle nicht bekannt. Ich kann das auch überschreiben, indem ich entweder die ToString-Methode überschreibe oder indem ich eine ScaffoldName-Methode überschreibe, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, okay, ich möchte in der Adresse, die soll so aus dargestellt werden, wenn sie irgendwo anders verwendet wird, dass da steht, was weiß ich, der Name von demjenigen aus und dann die Stadt. Also man kann da im Prinzip beliebige Sachen machen. Das haben wir in der Warenwirtschaft auch ziemlich exzessiv genutzt. Ja, in der Warenwirtschaft ist es, kommt es regelmäßig vor, dass ich bestimmte Felder nicht ändern lassen möchte vom Benutzer, sei es aus Berechtigungsgründen, weil er es nicht darf, oder sei es, weil ich explizit möchte, dass das Feld unverändert bleibt. Beispiel, wenn ich einen Auftrag anlege, dann generiert mir das System, oder hat zumindest die Warenwirtschaft gemacht, automatisch eine Auftragsnummer. Und ich möchte nicht, dass der Benutzer dort in dieser Auftragsnummer was drin rumschreiben kann. Oder bei einem Kunden war es so, dass die Mitarbeiter sich selber eine Kundennummer ausdenken durften. Die hatten da also so ein paar weicher Konventionen, eine Policy, aus welchen Nummernkreisen die da Kundennummern vergeben. Die Anwendung hat nur geprüft, dass die Kundennummer eindeutig ist und hat dann aber gesagt, wenn du einmal eine Kundennummer gesetzt hast am Kunden, du kannst die nicht mehr ändern. Weil die steht ja auch auf Belegen drauf und so weiter und so fort. Also das führt zu diversen schlimmen Dingen, wenn man da eine Kundennummer änderbar macht. So, und das funktioniert in der Extension eben so, dass man da im Model eine Methode implementiert, die zurückgibt, ob der Wert änderbar sein darf oder nicht. Und zwar implementiere ich einfach diese Order Number an der Stelle, sage ich unterstrich immutable Fragezeichen. Wer jetzt kein Ruby kennt, Fragezeichen ist ein gültiger Bestandteil einer Ruby-Methode, also eines Methodennamens. Fragezeichen und Ausrufezeichen sind da zulässig. So, und jetzt mache ich ja einfach, sage, okay, die Bestellnummer ist in dem Moment nicht mehr änderbar, wenn es irgendwie schon mal in der Datenbank gespeichert worden ist. Also dieses New Record ist eine Eigenschaft von allen Active Record Instanzen, die besagt, ist das Ding schon in der Datenbank gespeichert oder nicht. Und ich sage halt, wenn es noch nicht in der Datenbank, also wenn es nicht in der Datenbank gespeichert ist, dann darf es nicht mehr geändert werden. Was ich auch machen kann, ist, ich kann irgendwo Extraspalten angeben, die jetzt gar nicht in der Datenbank sind, die ich in der Liste aber haben möchte. Bei Aufträgen zum Beispiel haben wir sowas genutzt, dass wir sagen wollen, okay, wir wollen sehen, was hat denn der Auftrag für einen Wert? Und das kriege ich ja nicht direkt als Attribut von dem Auftrag raus. Klar, ich könnte mir jetzt irgendwie eine Cache-Spalte oder sowas dort anlegen und dort den Wert gleich mit abfragen, aber das fanden wir doof und haben das nicht gemacht und haben stattdessen irgendwo eine Funktion geschrieben, die das berechnet. Die sieht jetzt ungefähr so aus wie das, was da unten steht. Also alle Bestellpositionen nehme ich her und summiere dort Menge mal Preis und dann habe ich den Wert davon. Und das füge ich einfach hier an der Stelle diesen Scaffold-Browse-Fields an, also den Feldern, die dort durchsuchbar sein sollen. Ich kann das Ganze auch durchsuchbar machen, sodass ich sage, gib mir alle Aufträge, die einen Wert zwischen 100 und 200 Euro haben. Da muss ich natürlich irgendwie, damit es geht und damit es auch mit großen Datenmengen geht, muss ich mir was überlegen. Also ich kann natürlich nicht alle 10 Millionen Aufträge durchsuchen und gucken, wie ist denn der Wert und dann am Ende filter ich das kleinseitig raus, geht nicht. Also muss ich irgendwas machen, was da ein SQL-Fragment generiert, was in die Datenbank kommt. Und wie gesagt, das ist ein bisschen aufwendiger an der Stelle. Und da muss man auch wieder eine Methode implementieren, die nennt sich BuildConditionsFor und dann den Spaltennamen, den ich dort entsprechend habe, den ich vergeben habe. Also an dem Stelle wäre das eben BuildConditionsForValue. und die kriegt drei Parameter rein, die kriegt die Tabelle rein, die kriegt also den Tabellennamen, so wie das Rails ihn schon aufgelöst hat, weil ich das ja brauche, weil ich ein SQL-Fragment generieren muss unter Umständen. Dann kriegt es den Query-Parameter-Fragment, das heißt, was meine GUI per Standard dort an der Stelle generiert, wo der seinen Parameter platziert. Das kriege ich rein und ich kriege noch den Namen von dem Parameter. Und dann muss ich das hier im Prinzip so auseinandernehmen, dass ich sage, hiervon möchte ich eben diesen Parameternamen nehmen und da weiß ich jetzt an der Stelle, weil es ein Zahlfeld ist, dass ich da zwei Parameter kriege. Ich zeige vielleicht nochmal die entsprechende GUI an der Stelle dazu. Da habe ich halt hier entsprechend zwei, einen Von- und einen Bis-Wert, sodass ich dort den Bereich einschränken kann. Und hole mir die entsprechenden Werte und wenn der gesetzt ist, dann setze ich hier so ein entsprechendes Fragment rein. Hier dieses Fragezeichen an der Stelle, das sorgt eben dafür, dass dort dann der Wert, der vom Nutzer eingegeben worden ist, rein interpoliert wird, auf eine sichere Art und Weise, sodass ich dort keine Gefahr von SQL-Injections habe. Ich füge dann dieser Bedingung noch den entsprechenden Parameter hinzu, den ich dann dort quasi hier oben ermittelt habe. Und das mache ich hier für das größer und das kleiner als. Und wenn nichts davon gesetzt ist, dann gebe ich halt zwei leere Arrays zurück. Das erste Array ist quasi für ein oder mehrere SQL-Fragmente und das zweite ist für die Parameter, die da dort rein interpoliert werden sollen. So, und was ich jetzt hier unten dann an der Stelle mache, wenn was gesetzt ist, ist, dass ich halt ein Subselect mache an der Stelle, wo ich einfach wirklich SQL generieren muss an der Stelle. Ansonsten kriege ich es einfach nicht performant. Also mit Ruby-Wortmitteln geht das nicht, Punkt. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Alles, was mehr als 1000 Datenbank-Records sind, die man in Ruby verarbeiten wird, da wird es langsam. Das macht keinen Sinn. Da muss man dann mit SQL ran. Komme ich gleich dazu. Und zwar brauche ich noch ein Widget für die Suchmaske an der Stelle. Und da gibt es ein paar Hilfsfunktionen, da gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will ein Suchfeld für Nummern haben, ich will ein Suchfeld für ein Datum haben, ich will ein Suchfeld für ein Boolean haben oder für ein String haben und der generiert mir dann ein Scaffolding-Extension-kompatibles Fragment, HTML-Fragment letzten Endes, was dort reinkommt. Und das ist im Prinzip alles, was dort an der Stelle dasteht. Ja, also ich muss dort einen eigenen Helper implementieren. Das ist auch noch so ein Modul von Rails. Helper sind dafür da, dass ich quasi wiederkehrende Funktionen, die ich irgendwo in meinem Template verwenden möchte, einfach in ein Stück Ruby-Code, dass ich dort Funktionen fürs Template bereitstellen kann. Und die Scaffolding-Extension guckt einfach, pauschal für jedes Feld gibt es jetzt so einen entsprechenden Eingabehelper, der mir sagt, wie der zu formatieren ist, oder gibt es den nicht. Wenn es den nicht gibt, dann nimmt Standard und ansonsten halt das, was in dieser Methode dort definiert worden ist. Sieht jetzt relativ kompliziert aus, ist an der Stelle im Regelfall Copy-and-Paste-Code, den man da reintun kann. Okay, wenn ich jetzt so eine Bestellung habe, dann will ich ja normalerweise so, dass ich hier irgendwo meine Bestelleigenschaften habe, wo ich jetzt meinen Kunden drin habe, mein Bestelldatum und die Bestellnummer. Und dann unten drunter will ich irgendwie die Positionen haben, die da irgendwie bestellt hat. Was weiß ich, irgendwie. Ich habe jetzt mal beispielsweise jetzt hier die Merchandising-Artikel, die es vom Linux-Tag gerade zu kaufen gibt, die habe ich da mal in die Datenbank getan. Und dann kann der Enno eben da diese für 30 Euro das Zeug kaufen. So ist die Darstellung, wie wir sie haben wollten. Die Standarddarstellung vom Rails ist folgende. Sieht so aus. Und zwar ist es so, dass diese Scaffolding-Extension an der Stelle für jede Tabelle, wo ich eine has-many-Beziehung habe, macht er einen Tab. Und da kriege ich im Prinzip hier so eine Liste. Und man kann eine davon sich hernehmen und aussuchen und sagen, die möchte ich gerne unten drunter haben. Wir haben das jetzt bei Aufträgen und solchen Sachen nicht gemacht, aber zum Beispiel bei solchen Sachen wie Preislisten, wo dann Preislisteneinträge drin waren, wo es einfach ein Standard-Interface gereicht hat. Bei den Aufträgen hat es natürlich nicht gereicht, weil da noch diverse andere Sachen eben notwendig waren. So. Und was man machen muss, ist hier an der Stelle, man benutzt einfach die Introspection-Fähigkeiten von Rails. Der besagt, gib mir die Association, die definiert ist, die Order Items heißt, und gib mir, benutze die, die dann unten dargestellt werden sollen. Also, wenn wir nochmal ins Model gucken, hier oben steht quasi das Ding has many order items. Wenn ich das auskommentiere, das ist so, wie der Default generiert wird, weil er das nicht weiß, dann fehlen auch hier die order items. Das heißt, ich kann dort nicht durchnavigieren. Also, wir haben dort sehr Wert drauf gelegt, dass wir auch immer die Rückwärtsbeziehungen dort definiert haben in den Models, damit die Benutzer sich auch wirklich dort durch die Daten durchnavigieren konnten. Also man konnte dort viele Sachen einfach durch, sag ich mal, indem man sich dort den Daten folgt, rausfinden in der Warenwirtschaft. Okay, Anpassungen, die man im Controller machen kann, sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele. Man kann diesen Scaffold-Aufruf, der im Controller generiert wird, parametrisieren und kann sagen, ich möchte das Scaffolding nur zum Neuanlegen von Datensätzen nehmen oder ich möchte es nur zum Bearbeiten nehmen oder ich möchte es nur zum Browsen nehmen oder zum Anzeigen und muss dann natürlich entsprechend die anderen Methoden, die es dort gibt, selber implementieren oder es eben explizit weglassen. Wo wir das benutzt haben, ist zum Beispiel, wir haben für bestimmte Anzeigen SQL-Views in der Datenbank gemacht und dazu ein Model im Rails. Das war einfach Geschwindigkeitsgründen geschuldet, dass es halt sonst nicht schnell genug ging. Und da macht es natürlich keinen Sinn, dort irgendwie sowas, so eine Anzeige, da irgendwie was Neues anzulegen. Und da fehlt das dann entsprechend. Ich kann die ganz normalen Rails-Mechanismen benutzen. Ich kann diese Before, After und Around-Filter setzen. Das ist im Prinzip Code, der vor einem Request, nach einem Request ausgeführt wird oder ein Codeblock, der ausgeführt wird während des Requests, wo drin dann irgendwo ein Yield drinstehen muss. Das ist ein Ruby-Mechanismus, wo ich sagen kann, jetzt übergib quasi den Codefluss weiter. Und da wird dann an der Stelle meine Controller-Methode aufgerufen und springt dann entsprechend zurück. Wir haben das zum Beispiel benutzt für Durchsetzung von ACLs, die wir dort in der Anwendung hatten, also Daten-ACLs, wo wir wirklich auch gesagt haben, bestimmte Leute dürfen nur ein Fragment des Resultsets zu sehen, wo der dann im Prinzip Sachen reininterpoliert hat in die Datenbank-Queries. Okay, wenn ich jetzt so eine Methode selber implementieren will dann, und den Rest vom Scaffolding trotzdem selber noch benutzen will, dann habe ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich muss eigentlich nur die Instance-Variable passend befüllen, wo halt die Instanz von dem, die dann zu der URI passt, drin liegt. Und dann ist alles gut. Genauso kann ich natürlich auch sagen, mein Scaffolding von meinem Controller, das passt schon so, ich möchte aber das Aussehen ändern. Dann kann ich einfach ein eigenes View-Template implementieren und in dem normalen Standard-Ruby-Pfad ablegen. Wenn ich also zum Beispiel das Bearbeiten-Formular für Aufträge ändern will, dann lege ich das eben in UpViewsOrder und nenne es edit.html.rb oder edit.html.builder, wenn ich die Builder-Engine benutzen will. Und dort drin kann ich jetzt verschiedene Hilfsmethoden benutzen, die aus dem Scaffolding kommen. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen ganzen Datensatz anzeigen. Also zum Beispiel haben wir das benutzt in dem Auftragsformular, da wollten wir halt, dass die Adresse so dargestellt wird, wie eine Adresse eben standardmäßig in der Warenwirtschaft dargestellt wird. Also haben wir gesagt, okay, Record Show. Und dann, was weiß ich, eben Auftrag.Adresse. Oder wenn ich irgendwo ein abgesetztes Formular für einen Datensatz haben möchte, dann kann ich das entsprechend mit dem Rekordform machen. Also es sind genau diese Methoden, die dann das Scaffolding selbst auch benutzt, um die Formulare oder die Anzeigen dort zu generieren. Wenn mir das noch nicht reicht und ich ein Stück weiter runtergehen will und das jetzt nur ein einzelnes Feld behandeln will, dann kann ich sagen, okay, ich möchte Scaffold Field Name machen, damit wird der Anzeigename des Feldes ausgegeben. So wie der Anzeigename von der Scaffolding Extension erraten wird. Das heißt, in der Regel aus dem Tabellenspaltennamen. Gibt es auch Optionen, um das zu konfigurieren, habe ich jetzt hier nicht im Vortrag mitgemacht. Wenn ich mir den Wert einer Spalte anzeigen lassen möchte, dann kann ich einfach Scaffold Value nehmen. Der dereferenziert an der Stelle auch wieder irgendwelche Fremdschlüsselbeziehungen. An der Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Adresse sage, Scaffold Value von Instance, Country, dann wird dort eben entsprechend das Land dargestellt. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, nur eine Darstellung zu haben, und wenn ich einen Doppelklick auf das Feld mache, dann kriege ich ein bearbeitbares Feld, sodass ich quasi so eine Art Inline-Formular habe für ein einziges Feld. Für manchmal Schnelländerungen war das ganz praktisch, dass man dann nicht die komplette Maske nochmal aufmachen musste. Und ansonsten kann ich halt ein Scaffold Field aufrufen, damit kriege ich das ganz normale Standardeingabefeld. Ja, auch hier ist es so, dass man ein eigenes Widget implementieren kann für ein Feld. Ich habe das jetzt im Beispiel auch mal gemacht für das Foto, was ich da ins Produkt reingespeichert habe. Da kann man also sagen, okay, ich möchte dieses normale File-Upload-Field haben. Und wenn es schon ein Bild drin gespeichert worden ist, dann zeigt mir das an, dass ich es einfach schon sehen kann. Sieht dann in der Praxis so aus. Ich muss mal gucken, ich hatte hier... Ich glaube, hier hatte ich das. Hatte ich eins hochgeladen? Nee, hatte ich nicht. Na, ich weiß es jetzt nicht. Ja, so dass man das da an der Stelle entsprechend daneben sehen kann. Ansonsten, ich habe den Vortrag deswegen gemacht, weil ich das Projekt mal als, es ist als Open Source Projekt da, aber es hat effektiv noch keiner außer uns benutzt. Und ich möchte, dass das ein bisschen, dass vielleicht jemand sich der eine oder andere mal anguckt und sagt, okay, ich könnte es mir vorstellen oder ich finde es doof, weil. Und mir dann ein bisschen Feedback gibt, wo bestimmte Sachen geändert werden können, besser gemacht werden können. Was ich machen muss und was ich denke auch nicht so wahnsinnig viel Zeit kosten wird, ist Kompatibilität von Rails 4.2, das ist die aktuelle Rails-Version, prüfen. Was ein bisschen mehr Arbeit ist, ist das Ganze irgendwie in Responsive Design beziehungsweise ein anpassbareres Design zu packen, sodass man dort eben auch mit Mobilgeräten vernünftig darauf hantieren kann. Das war einfach kein Designziel an der Stelle, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben 2006 angefangen, da gab es effektiv noch keine Smartphones, Punkt. Und ansonsten haben wir keine Zeit gehabt dafür. Bei der Übersetzung müssen noch ein paar Sachen geändert werden und es gibt noch eine ganze Ecke an Code-Altlasten, die noch aus Rails 2 Zeiten stammen, wo bestimmte Sachen einfach noch nicht so elegant gingen, wie sie jetzt im Rails 4 gehen. Und da ist auch noch eine Baustelle. Okay, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Fragen, Anmerkungen gerne an mich, gerne jetzt, gerne per Mail. Ich habe hier unten mal noch die neue URI aufgeschrieben, wo das Projekt unter GitHub jetzt zu finden ist. Wenn man bei Google nach Scaffolding Esther sucht, dann findet man es mindestens das Getorius, ich denke auch inzwischen GitHub. Okay.
Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Fragen?
Was eingeklemmt?
Das nochmal das Mikro, an welcher Stelle werden die Funktionen registriert für den Controller und für die...
Dass der Controller das selber findet, obwohl da im Code nirgendwo ein Edit steht, dass das trotzdem geht. Das ist so, dass die Scaffolding Extension hat einfach für diese Funktionsblöcke Module und die werden implizit über einen Include hintenrum dem Controller untergejubelt, in dem Moment, wenn dort das Scaffolding ausgeführt wird. Das ist ja eine Klassenmethode an der Stelle, die dort zur Ladezeit des Controllers ausgeführt wird und der injiziert dort einfach das Ding rein. Ja, es gibt einfach die Konvention, die besagt, dass eben die Methode, die das Bearbeiten-Formular, also die Frage war, ob es da eine Konvention bei Rails gibt dafür. Und die Konvention ist die, dass eben das Bearbeiten-Formular, dass die Controller-Methode dafür edit heißen muss. Wie gesagt, ich kann das anders machen, wenn ich will, aber dann habe ich mehr Arbeit. Dr. Anders hat bestimmt noch Fragen.
Da kann ich mal das Gem-File nochmal sehen, damit ich vielleicht dann verständlich ausdrücken. Im Gem-File war es nämlich auch so, dass bei verschiedenen...
Ich wollte erst nochmal das Gem-File sehen, was da schon mal auf der Folie. Ach ja, und das ist zum Beispiel bei jQuery Rails und bei Turbolinks und so weiter, das ist ja gar keine Version angegeben.
Ja.
Und nun ist das so, wenn man da welche angibt, das ist wie Rubik's Cube sozusagen. Also ein paar Versionen spielen miteinander, ein paar spielen nicht miteinander. Das habe ich mir das erstmal abgewöhnt, die hinzuschreiben, habe was Neues, Ubuntu installiert, da ging alles. So, und da dachte ich mir, schön, die Gelegenheit würde ich gerne nutzen und würde jetzt mal die Versionen hinschreiben, die gerade jetzt miteinander spielen.
Der Punkt
irgendwie
ist
irgendwie ein Kommando, dass ich mal, Show Versions oder irgendwie sowas, dass da mal hinter jedes von diesen Dingern, wie sie jetzt zusammen spielen, sozusagen meine Version, die Versionsnummer schreibt.
Nee, muss ich gar nicht.
Nachfolger.
Muss ich gar nicht machen. Ach so. Das macht der GEM-Bundler alles für mich. Denn aus diesem, ich habe jetzt das mal angezeigt, hier unten ist das GEM-File, was ich hatte. Ja. Da habe ich ein Bundle Install ausgeführt. Ja. Und dieses Bundle Install sorgt dafür, dass es einen GEM-File.log gibt. Ja. Das wird erstellt. Und in dieses gemfile.log schreibt er genau rein, okay, bei Gitorius Scaffolding Extension. Unter dieser URI ist das runtergeladen worden, und zwar genau dieser Commit, der hier steht. Und wenn ich jetzt als Dr. Anders sage, ich möchte jetzt das Demo-Projekt nehmen, ich möchte das auf meinen Rechner klonen, dann sage ich ein Bundle Install, und dann steht ja bei dem jQuery gar nicht da, welche Version das gewesen ist, und bei der Scaffolding Extension auch nicht. Aber dieses Log-File muss ich immer in meine Versionsverwaltung mit einchecken. Weil dort steht genau drin, in dieser Konfiguration hat der Entwickler das für gut befunden, spiel mir die drauf, und seitdem ist Deployment kein Problem. Wenn der Entwickler jetzt sagt, okay, ich möchte gerne testen, ob das aktualisiertere jQuery auch funktioniert, dann sagt er einfach ein Bundle-Update jQuery Rails, dann guckt der Bundler nach, gibt es irgendwo ein GEM in einer aktuelleren Version, dann wird die installiert, dann wird das GEM-File log geändert. Und wenn ich das als entwickle, wenn es kracht, dann macht das nicht. Der hat also wenn die GEM-Entwickler selber gesagt haben, wir wissen, mit der Version funktioniert es, dann und der keine passende hat, dann sagt er, da gibt es Konflikte, kann ich nicht.
So, leider ist die Zeit jetzt mal rum. Vielleicht könnt die lebhafte Diskussion dann.
Machen wir draußen weiter.
Nur oder in der dritten Etage in der Strana, da könnte das passieren. Ja? Gut, danke nochmal. Ja?